Die Leidensgeschichte des Exils erzählt in einem Museum in der Hauptstadt. Diese Idee hatte schon vor ein paar Jahren die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Und die Idee, die kam auch gut an in Berlin. Sogar die Kulturstaatsministerin Monika Grütters fand das Thema spannend, hat sich hier und da mal dafür ausgesprochen. Nur wollte weder sie noch der Berliner Kultursenator Geld dafür ausgeben. Bis dann ein Kunsthändler sein Herz für Hertha Müllers Projekt entdeckt hat. Bernd Schulz, Chef des Auktionshauses Villa Griesebach. Der will Geld und Raum zur Verfügung stellen. Doch brauchen wir überhaupt ein eigenes Museum des Exils? Jochen Stöckmann berichtet.
Wissenschaftlich ist das Thema Exil in Deutschland wahrlich keine Grauzone, geschweige denn unbekanntes Terrain. Vom Deutschen Historischen bis hin zum Jüdischen Museum, in Universitäten, der Akademie der Künste oder dem Exilarchiv der Nationalbibliothek wird gesammelt und geforscht von staatlich finanzierten Institutionen. Das genügt dem Kunsthändler Bernd Schulz nicht. Als privater Mäzen setzt er in Berlin Millionen ein für das Exilmuseum in Gründung. Seine Hoffnung?
Dass wir die ersten 7 Jahre in Ruhe, ohne Staat, dieses Projekt befördern können und dann hoffentlich später mit Hilfe von vielen anderen Bürgern zu einem hochattraktiven, notwendigen Museum für unsere Geschichte machen.
Attraktiv, das weiß jeder Kulturmanager, wird ein Museum erst mit Architektur. Oder durch die symbolträchtige Kombination mit einem historischen, noch besser mit einem authentischen Ort. Mit beidem kam das Exilprojekt nicht so recht voran, bis Christoph Stölzel, Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums, sich der Sache annahm.
Dann sollte es ein Neubau sein und dann kam die Idee von Christoph Stölzel, dass es keinen oratorischen Ort in Berlin geben würde als den Anhalter Bahnhof.
Die Aura hatte Stölzel beim Stöbern in Biografien entdeckt. Bertolt Brecht, Thomas Mann, sie nahmen bei ihrer Vertreibung durch die Nazis am Anhalter Bahnhof Abschied von Berlin. Eine Vielzahl von Emigranten, denen sich kein Biograf gewidmet hat, dürfte 1933 ebenfalls vom Anhalter Bahnhof abgefahren sein, einem ungewissen Schicksal entgegen.
Das Klopfen an die Türen, die verschlossen waren, also die ganzen Stationen des Exils, die werden wir nicht nur an den Quellen der berühmten Leute darstellen, sondern natürlich auch mit den vielen Namenlosen, über die wir doch Material haben.
An Material herrscht eigentlich kein Mangel. Nur war beispielsweise das von der Nationalbibliothek aufwendig digitalisierte Archiv der Exilpresse jahrelang nicht zugänglich, weil Urheber- und Autorenrechte nur mühsam oder gar nicht zu klären waren.
Selbstverständlich müssen und werden wir die Rechtefrage klären und es wird uns auch gelingen.
Überaus optimistisch tritt das 8-köpfige Team unter Leitung von Christoph Stölzel an. Und will mit Hilfe von Spezialisten für modernste Medien- und Museumstechnik dafür sorgen, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft endlich ans Licht kommen, allgemeine Beachtung finden.
Es gibt viele Plätze in Deutschland, wo gesammelt wird oder wo geforscht wird. Wir wollen mit denen zusammenarbeiten, wir werden auch Leihgaben bekommen und wir wollen sozusagen in Berlin ein großes Schaufenster, eine Ordnung machen, wo alle diese Vorarbeiten sichtbar werden für ein großes Publikum.
Zentrales Motiv dieser Schaufenstergestaltung ist der kulturelle Aderlass, die Selbstamputation, wie Stölzel die Vertreibung der meist jüdischen Eliten nennt. Die führenden Köpfe von 1930 sollen gezeigt werden, ein letztes Porträt, ein Sittenbild der Weimarer Republik. Und dann, nach dem eingängigen Prinzip von vorher, nachher,
das Exilschicksal, die Stationen, wie es denen erging auf der ganzen Welt, wer sie reinnahm, wer sie aussperrte, wo man arbeiten durfte, wo nicht, was welche seelischen Folgen es hatte. Dann gibt es natürlich die Flucht in den Tod und dann gibt es das Leben in den neuen Welten.
Wie die Aufnahmestaaten die neuen Welten profitiert haben, auch das will Stölzel den Museumsbesuchern vor Augen führen. Von der Antibabypille bis zur Shopping Mall, alles Erfindungen der deutschsprachigen Kultur. Aber stolz soll darauf niemand sein, ganz im Gegenteil. Im 20. Jahrhundert, im Jahrhundert von Exil und Vertreibung, nimmt Deutschland, nehmen die Deutschen auf eher traurige Weise eine Sonderstellung ein.
In diesem Ozean von Leid kommt man zu dieser ganz spezifischen deutschen Geschichte, die eben deswegen so ungewöhnlich ist, weil ein hochzivilisierter, an der Spitze des Weltfortschritts stehender Staat sehenden Auges aus rassistischen Gründen seine Kultureliten, wissenschaftlichen Eliten mir nichts, dir nichts vertreibt. Das ist wirklich einzigartig in der Weltgeschichte.
Bei aller Einzigartigkeit gäbe es auch Anknüpfungspunkte über Länder- und Nationengrenzen hinweg. In den internationalen Brigaden kämpften deutsche Intellektuelle wie Karl Einstein oder der Österreicher Arthur Köstler für die Sache der Republik, neben Franzosen, Italienern, Engländern, US-Bürgern. Selbst der spanische Bürgerkrieg war auf gewisse Weise ein Ort des Exils und, mit Blick auf die Stalinisten, ein Ort der Entzweiung. Doch wenn es um Widersprüche, sozusagen um Risse in seinem breit ausgemalten Bild des Exils geht, dann fällt Christoph Stölzel ein ganz anderes Beispiel ein.
Dann kommt etwas, wovon man heute am wenigsten weiß, eben dieses wirklich skandalös traurige Kapitel der misslungenen Remigration. Niemand wollte die Vertriebenen zurück. Also das ist eine sehr ergreifende Geschichte, in die sozusagen etwas Positives hineinstellt, nämlich der Neubau einer demokratischen, offenen Gesellschaft.
Das aber betrifft die Bundesrepublik, nicht die DDR. Dort gab es denn auch einen fundamental anderen Begriff von der Aura des Anhalter Bahnhofs. Der wurde als Endstation der Strecke Prag-Berlin von der Gestapo scharf überwacht. Hier kamen bis 1939 aus dem tschechischen Exil all jene zurück, die den antifaschistischen Kampf in der Illegalität aufnehmen wollten.